habe die Ehre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Stehen da so 4 bis 7 Spiele an, die nicht ganz so unwichtig sind im Eishockey. Ja, es ist dann doch das Größte, was man gewinnen kann. Den Stanley Cup, das Finale zwischen den Florida Panthers, Titelverteidiger, und den Edmonton Oilers. Schon letztes Jahr im Finale und wir wollen euch so ein bisschen mit reinnehmen in unsere Gedankenwelt vor diesem Endspiel. Mit dabei natürlich Bernd Schwickerer. Servus.
Ach, Herr Fetzer.
Also nichts anders als letztes Jahr. Wieder wir zwei, die da sitzen und wieder die gleichen zwei Mannschaften da im Finale. Bloß der Unterschied ist, die beiden, die da spielen, sind die Besten der Welt, oder?
Würde ich auch sagen. Also ich würde sogar sagen, dass es noch ausgeglichener ist als im Vorjahr und noch besser. Also ich glaube, beide Mannschaften haben wirklich nochmal einen Schritt gemacht im Vergleich zu letztem Jahr. Und es ist für mich persönlich das absolut ideale Finale, wenn man sich überlegt, das sind die beiden besten Mannschaften der Welt, die beiden aufregendsten Mannschaften der Welt, die eine vielleicht die beste Defensivmannschaft der Welt, die andere vielleicht die beste Offensivmannschaft der Welt. Also da können wir uns schon sehr darauf freuen.
Hast du Bock auf dieses Rematch? Also bist du grundsätzlich einer, der sagt, boah, finde ich super, wenn es da wirklich so, ja, so zwei Dynasties oder in Richtung Dynasties da sich so messen. Man kann es ja in der Conference auch haben oder hat es schon gehabt. Ich meine, im Finale, Back-to-Back, das gleiche Endspiel, ist nicht so oft, dass das passiert. Ne? Also wir haben Anfang der 80er eben das Duell Islanders-Oilers, einmal Islanders, einmal Oilers gehabt. Dann 2008/09 einmal die Red Wings, dann die Penguins gleiches Finale und jetzt halt wieder Panthers gegen Oilers und die Frage, gibt es die Titelverteidigung? Und die Panthers sind ja schon das dritte Mal in Serie jetzt im Finale oder gibt es den ersten Stanley Cup für Connor McDavid, Leon Draisaitl und Co.?
Also ich würde noch zwei weitere Partien mit dazu nehmen, die allerdings nicht im Finale waren, weil es halt nicht möglich war, weil sie beide in derselben Conference spielen. Aber ich würde sagen, ähnlich war es ja so ein bisschen mit Detroit und Colorado, so um die Jahrtausendwende und Anfang bis Mitte des vergangenen Jahrzehnts Chicago gegen LA, wo du auch wusstest, das sind die beiden Mannschaften, da sind sie halt meistens im Halbfinale oder auch im Viertelfinale, glaube ich, aufeinander getroffen. Also ich finde es grundsätzlich schon cool, wenn sich so zwei Mannschaften wirklich so gut entwickeln, immer gegeneinander spielen. Allerdings hat das auch seine Grenzen. Also wenn das jetzt irgendwie 5-mal in Folge das Finale wäre, finde ich es langweilig. Beim zweiten Mal bin ich noch sehr gut dabei.
Ja, und also Detroit, Colorado ist jetzt für mich so in den 90ern ja auch schon, ne? Also 90er, ja. Anfang 2000er, das ist für mich so die Zeit, an die ich mich erinnern kann, ist so die größte Rivalität da einfach gewesen. Und das fand ich schon geil. Und dann mit dem speziellen Modus natürlich noch, dass du wusstest, es kann nur eine von beiden sogar ins Finale kommen. Ja, nicht nur, dass nur eine von beiden den Cup gewinnen kann, sondern sogar eben nur ins Endspiel. Ja,
aber ist das eigentlich schade? Also ich meine, ich verstehe natürlich aus Reisegründen und historisch, dass es da zwei Gruppen gibt und sowas, alles klar. Aber es ist doch irgendwie trotzdem schade, dass die beiden besten Mannschaften manchmal einfach nicht im Finale aufeinandertreffen. Dieses Jahr ist es so, aber damals war es ja eben nicht so.
Ja, also
in Chicago waren ja die beiden besten Mannschaften.
Ja, genau. Und so dann gerade Colorado, Florida war ja damals dann 4-0 das Finale. Dann hast du halt dann, da wusstest du, okay, wer sich jetzt durchsetzt von den beiden im Halbfinale, der wird dann ziemlich sicher das Endspiel gewinnen. Jetzt in dem Jahr ist es nicht so, da hast du 50-50, oder? Also letztes Jahr waren 7 Spiele zwischen den Panthers und den Oilers. Die Panthers waren schon 3-0 vorne, ihr erinnert euch, dann sind die Oilers nochmal zurückgekommen und dann enger geht's halt dann einfach nicht. Also gut, irgendwie dritte, vierte, fünfte Verlängerung, dann vielleicht im 7. Spiel, das wäre noch enger, aber unterm Strich war das knappste mögliche Ergebnis und die Panthers haben sich ja durchgesetzt und ich würde sagen, es wird ähnlich eng dieses Jahr. Oder spricht jetzt, lässt mich jetzt nicht irgendwie vermuten, dass es irgendwie klarer wird dieses Jahr.
Also eigentlich fand ich letztes Jahr klarer, als es vom Ergebnis her war. Ich fand Florida schon ein Stück besser, klar. Sie haben die Spiele 4-6 verloren. Da war es auch deutlich, da war Bobrovsky auch nicht so gut. Aber irgendwie hatte ich trotzdem immer das Gefühl, dass Florida das Ding holt. Jetzt weiß ich es wirklich überhaupt nicht. Es ist komplett 50-50 für mich.
Ja, und beide Mannschaften, kann man glaube ich auch sagen, sind im Vergleich zum letzten Jahr nochmal besser geworden. Also Pete DeBoer, der Coach der Dallas Stars, hat das ja gesagt nach dem Halbfinale. Sie sind wieder ausgeschieden gegen die Edmonton Oilers. Und er hat gesagt, diese Mannschaft ist auf jeden Fall besser als die vor einem Jahr bei Florida. Ich weiß gar nicht, ob wir da so, müssen wir auf die Einzelspieler schauen oder hat Florida einfach auch diesen Vorteil, sie wissen dann jetzt einfach, wie es geht, wie man das Finale einzieht und jetzt wissen sie mittlerweile auch, wie man das Finale gewinnt und strahlen da irgendwie inklusive Trainer Paul Maurice dieses Selbstvertrauen aus, dass die einfach einen Plan haben und genau wissen, wie sie spielen wollen und das dann einfach perfekt umsetzen.
Ja, aber ich finde schon, dass die auch personell besser geworden sind. Da können wir ruhig mal drauf gucken. Also die haben ja dafür, dass sie letztes Jahr Meister geworden sind, schon relativ viel Neues geholt. Ne? Also fangen wir allein mal mit dem Brad Marchand an. Also nicht der unwichtigste Spieler in dieser Liga, der auch schon ganz gut was gerissen hat. Natürlich auch mental, die einiges mitbringt. So einen Seth Jones haben sie dazu geholt, der richtig stark ist. Also das sind schon wirklich zwei richtig gute Leute. Und auch Edmonton hat sich sehr verändert. Und das hat Draisaitl ja jetzt auch in einem Statement ja gesagt, dass dass man wirklich gemerkt hat, dass die neuen Spieler, die gekommen sind, nochmal Erfahrung mitgebracht haben und nochmal einzelne Rollen übernommen haben. Jetzt kann man drüber streiten, ob die beiden Typen, die ihm vor der Saison als Flügel an die Seite gestellt wurden, wirklich so gut waren. Also vom Skinner hat man nicht so viel gesehen. Ich fand jetzt auch Arvidsson war nicht so doll, wie man es vielleicht hätte erwarten könnte nach guten Jahren in Los Angeles. Klar, auch nicht jedes gute Jahr, aber er hatte auch gute Jahre. Aber dafür kamen halt auch starke Verteidiger. So ein Wallman kam, so ein Klingberg, also... Ich finde, die Mannschaften haben sich wirklich nochmal sehr stark dafür verändert, dafür, dass sie ja eigentlich schon gut waren.
Und trotzdem ist es auch so, wir haben während der Saison drüber gesprochen, jetzt auf dem Papier hat eigentlich Dreisaitl die Flügelstürmer bekommen, die er braucht, so ungefähr, ne? Und das sah alles gut aus, haben wir gemeint, ja, gute Verpflichtungen, dann hat das nicht funktioniert, aber es ist unterm Strich dann jetzt eigentlich egal gewesen, ne? Also die Hauptrunde, die Regular Season war jetzt nicht überragend von den Edmonton Oilers, von den Florida Panthers auch nicht. Aber wie die sich dann, also die Oilers dann in den Playoffs nach diesem 0-2 Rückstand gegen die Kings gesteigert haben, wie sie auch defensiv besser gespielt haben, wie sie auf einmal super Torwartleistungen bekommen haben und trotzdem halt da die Topstars in der Offensive, McDavid und Dreisaitl, noch die besten Stürmer und die besten Scorer jetzt in diesen Playoffs sind. Auf der anderen Seite, wie die Florida Panthers das einfach souverän durchgezogen haben bis zum Finale, obwohl sie eben auch keine gute Regular Season gespielt haben, zeigt halt auch nochmal, ja, anscheinend sind diese Teams halt dann doch auch für die Playoffs gebaut.
Total, wobei man sagen muss, ich fand im Viertelfinale gegen Toronto, da haben sie auch 0-2 zurückgelegen am Anfang und da sind sie auch sogar ins siebte Spiel gegangen. Das haben sie dann ganz souverän gewonnen, 6-1 war es ja, glaube ich. Aber trotzdem fand ich das jetzt nicht so souverän, aber die anderen beiden Runden, die gingen ja glatt durch. Und wie war es jetzt, weil ich habe es eben noch geschrieben, was haben die Oilers jetzt gemacht nach dem 0-2 gegen LA?
Ja, haben 8 von 10 gewonnen.
Nee, 12 von 14 sogar.
Sogar oder? 12 von 14,
ja, genau. 12 von 14, genau. Und das ist in Playoffs bei den Gegnern, also wirklich schon beeindruckend. Und halt, wie du richtig sagst, auch in der Art und Weise, ne? Also mit einem starken Torwart, mit einer extrem mobilen Defensive, da haben sie sich auch nochmal geändert, ne? Also sie haben ja, klar, normalerweise sagst du, man braucht alles, man braucht auch so richtige Defensivleute, aber auch mobile Leute, alles Mögliche. Aber die Oilers haben, finde ich, dieses Jahr, gerade durch die Nachverpflichtung, auch schon sehr auf Mobilität, auf gute Aufbaupässe gesetzt. Und das tat ich total aus. Und dann hast du halt vorne die beiden Superstars, McDavid, Dreisaitl, die da sind, aber auch eine totale Tiefe. Ne? Also wir haben es ja letztens schon mal gesagt, nach dem Sieg gegen Dallas, glaube ich, aber wenn wir uns das mal angucken, dass in dieser Mannschaft 7 Spieler sind mit mindestens 10 Punkten, sogar 8 Spieler mit mindestens 5 Toren, das ist ja eigentlich noch krasser.
Auch wenn damit Hyman einer davon fehlt, oder? Hast du damit mitgerechnet jetzt? Mit ihm, der fehlt jetzt. Auf jeden Fall Tiefe auf beiden Seiten. Das haben wir letztes Jahr, glaube ich, vor dem Finale auch gesagt, dass uns die Panthers da in der Tiefe ein bisschen besser gefallen. Da haben die Oilers auf jeden Fall aufgeholt. Ja, und nochmal ganz kurz zum bisschen Verlauf in den Playoffs. Es waren halt zweimal diese 4-1-Serien dabei, jetzt für Edmonton gegen Vegas und gegen Dallas. Da waren es 8 von 10. Und auch Florida hatte 2 4-1-Serien gegen Carolina im Halbfinale und in der ersten Runde gegen Tampa. Und klar, jeweils eine Serie, die ein bisschen holpriger lief, aber das hast du ja eigentlich fast immer auf dem Weg ins Finale oder auf dem Weg zum Stanley Cup. Also welche Mannschaft marschiert da schon wirklich durch und gewinnt alles 4-1 und 4-0? Ich glaube auch, dass du da einfach so ein bisschen brauchst, um da mal so einen Weckruf nochmal zu bekommen oder einen Schuss vor den Bug, um zu merken, okay, wir müssen vielleicht dann doch nochmal eine Schippe draufpacken.
Ja, und jetzt natürlich totale Binsenweisheit, aber steht und fällt natürlich auch im Torwart, ne? Also man muss auch ganz klar sagen, dass Skinner am Anfang nicht gut war. Das lag auch, das liegt auch die ganze Mannschaft nicht gut. Das ist auch Bobrovsky, war ja anfangs nicht mehr auf dem Eis, kam ja auch später erst, war dann gut, hatte dann auch für so kleine Phasen, wo er nicht so gut war. Aber grundsätzlich merkst du eigentlich schon immer, wenn die Torhüter gut draußen sind, da gewinnt die Mannschaft auch, ne? Ohne natürlich jetzt zu sagen, dass die Feldspieler darauf keinen Einfluss haben. Aber manchmal sieht eine Mannschaft halt noch besser oder schlechter durch den Torwart aus, ne?
Quatschen wir hier 9 Minuten und haben, glaube ich, noch kein einziges Mal gesagt, dass es auf jeden Fall einen deutschen Stanley Cup-Sieger geben wird. Das ist mir
auch gerade aufgefallen, ehrlich gesagt.
Ja, aber es geht natürlich nicht nur um Leon Dreisaitl und Nico Sturm, sondern auch um deren Mannschaften, Edmonton Oilers gegen die Florida Panthers. Und natürlich ist bei den Edmonton Oilers nochmal die spezielle Situation, dass es klar um Dreisaitl geht, jetzt aus unserer Sicht, aber natürlich auch um McDavid geht, der halt einfach aktuell der spektakulärste und beste Spieler der Welt ist. Und
geht es auch um Kanada. Das darf man auch nicht vergessen. Also, genau. Das ist 93, keine kanadische Mannschaft, dieses Ding geholt. Und das gibt es ja in keiner anderen Sportart. Also ich meine, klar ist natürlich auch die spezielle Situation, dass die Liga in der Hauptsportart des Landes nicht eine abgeschlossene Liga innerhalb des Landes ist. Deswegen kann das natürlich, also du kannst ja zum Beispiel nicht sagen, dass irgendwie das jahrzehntelang keine englische Mannschaft die Premier League gewinnt im Fußball, ne? Um es mal so zu vergleichen mit Mutterland des Sports. Das wäre ja gar nicht möglich. Aber hier ist natürlich, kommt es auch noch hinzu, dass eventuell jetzt diese mehr als 30 Jahre dauernde Durststrecke beendet werden kann.
Ja, und du hast in den anderen Ligen, also in der NFL jetzt nicht, aber du hast in der NBA und MLB, jetzt begebe mich so ein bisschen aufs Glatteis, aber die Toronto Raptors haben nochmal gewonnen in der NBA, oder?
Ja, also vor ein paar Jahren
genau,
erst.
Genau, gab es NBA und MLB Champions aus Kanada, obwohl natürlich die Liga größtenteils oder fast ausschließlich in den USA spielt und es nur Teams aus den USA gibt. Also natürlich das deutsche Duell zwischen Dreiseitel und Sturm, das gab's ja schon mal, so ein Duell, ne? 2011 zwischen den Boston Bruins und den Vancouver Canucks, die Boston Bruins mit Dennis Seidenberg, die Canucks mit Christian Ehrhoff, beides Verteidiger, dieses Mal sind es beide Stürmer. Und ja, wir haben vor ein paar Wochen noch ein paar Aussagen auch der beiden von Dreiseitel und von Sturm, und Leon Dreiseitel hat sich vor den Playoffs dazu geäußert über den kompletten Saisonverlauf. Und das finde ich ganz interessant, das jetzt im Nachhinein nochmal zu hören, denn die Hauptrunde, die Regular Season, ist ja nicht so optimal gelaufen. Und dann ist immer die Frage, ist das völlig egal oder muss man sich irgendwie einspielen oder braucht man auf jeden Fall auch den Schwung aus der Regular Season, um gute Playoffs zu spielen? Hören wir mal rein, was Dreiseitel da vor den Playoffs gesagt hat.
Ich glaube, dass du da so eine gewisse Linie finden musst, ne? Auf der einen Seite glaube ich, im Großen und Ganzen denkt man sich, ja, ist egal, wenn du in den Playoffs bist, dann bist du drin und du hast eine Chance zu gewinnen. Und so ist es mit Sicherheit auch. Auf der anderen Seite musst du dein Spiel über so ein Jahr auch einfach formen und bilden. Und das, wie du dann letztendlich in den Playoffs wirklich spielst, das erarbeitest du und das kreierst du über 82 Spiele. Und ich glaube, da haben wir... Diese Saison ging es ein bisschen zu viel hoch und runter bei uns teilweise. Wir hatten sehr, sehr gute Phasen, wie gesagt, Phasen, wo es nicht so gut gelaufen ist. Aber im Endeffekt sind wir eine ältere Mannschaft, eine sehr, sehr erfahrene Mannschaft. Und ich glaube, wir wissen alle hier drin, wie wir dann letztendlich wirklich spielen müssen, um Spiele zu gewinnen. Und ich glaube, da kommt halt die Erfahrung bei uns in der Mannschaft ein bisschen bisschen hervor, hoffentlich.
Ja, ich gebe ihm da nicht ganz recht. Also natürlich hat er recht, dass man nicht so tun kann, als wird es in den Playoffs erst losgehen, weil sonst wird er gar nicht erst reinkommen. Aber ich gebe ihm halt auch nicht recht, dass du 82 Spiele dafür brauchst. Also ich finde, wenn du vorher ganz gut mitschwimmst und so im Februar, März dann wirklich umschaltest und da in deine beste Phase kommt, dann reicht das auch. Und bei den Oilers, ja, war es dieses Jahr sehr, sehr schwankend, wobei natürlich auch viele Verletzungen bei, weil McDavid ist mehrfach ausgefallen, Dreiter selbst ist ja kurz vor den Playoffs noch ausgefallen, dann die Torwartproblematik, die auch nicht immer so gut aussah, und dann hast du natürlich gemerkt, die brauchen jetzt ein Stück weit, um in die Playoffs reinzufinden, haben ja nicht umsonst die ersten beiden Spiele verloren, ja, weil auch Skinner nicht gut war, aber auch insgesamt haben sie da ja nicht so doll verteidigt, also ich weiß noch, dieses erste Spiel hatten sie auch so hoch zurückgelegen, ausgeglichen, dann noch ein Tor kassiert, also da hatten sie ja 5-6 Gegentore in den ersten beiden Spielen, ich kann sein, ich mich auch täusche, aber irgendwie so war das doch. Und ja, sie haben natürlich deswegen ein bisschen was gebraucht, aber ganz Unrecht hat er natürlich nicht. Also du musst dir schon ein bisschen was aufbauen, du kannst nicht komplett ohne Chemie in die Playoffs starten.
Jeweils 6 Gegentore waren es in den ersten beiden Spielen.
Ja, gegen genau so.
5-6 und 2-6. Und dann das dritte war 7-4, war auch noch relativ wild. Und dann ging es erst los. In der Verlängerung haben sie auch das vierte Spiel gewonnen. Ja, also genau. Die hätten also auch 1-3 zurücklegen können.
Es könnte sein, dass wir heute ganz anders reden würden, wenn die dieses Spiel in der Verlängerung verlieren. Ne?
Gleiches gilt für die Florida Panthers für das Spiel in der Verlängerung gegen die Toronto Maple Leafs. Wenn sie das verloren hätten, wäre es dann 0-3 gewesen in der Serie. Also das ist halt immer die Geschichte, das hast du jedes Jahr wieder, dass du, wenn eine Scheibe anders fällt oder ein, zwei Situationen anders sind, dann sprichst du ganz komplett anders über die Teams. Ja, interessant, weil wir kürzlich erst drüber gesprochen haben, über ja auch diese Story von Mark Lazarus bei The Athletic, der das mal mit den Kings der frühen 2010er Jahre verglichen hat, die ja auch keine guten Ergebnisse oder keine guten Platzierungen hatten in der Regular Season und dann ja einfach in den Playoffs nochmal draufgepackt haben, und da war so ein bisschen das Thema, ja, du kannst einfach nicht die kompletten 100 oder über 100 Spiele in einer Saison so spielen, wie halt dann die Kings in den Playoffs gespielt haben. Und ja, Ähnliches trifft dann wahrscheinlich auch für die Edmonton Oilers zu, wobei ich sagen würde, bei den Oilers ist es dann schon so, dass sie vielleicht anders hätten spielen wollen. Bei den Panthers dann, glaube ich, noch ein bisschen mehr Erfahrung durch die Erfolge, dass es dann schon kommen wird in den Playoffs. Und da würde ich dann auch nochmal sagen, bei den Panthers kommt dann vielleicht dann doch, natürlich ist es auch spielerische Qualität, aber kommt dann vielleicht doch ein bisschen mehr über Physis, über den Grit, über ihren Forecheck, über ja, wirklich dem Gegner immer wieder zusetzen. Da erinnere ich dran, dass Paul Maurice da letztes Jahr irgendwie in irgendeiner Situation später in den Playoffs, als sie deutlich geführt haben, da gab es doch mal eine Aussage von ihm an der Bande, ja, wir zocken jetzt nicht oder wir spielen jetzt nicht, also es ist frei wiedergegeben, wir spielen jetzt nicht schön, sondern weiter die Scheiben tief und arbeitet die auf und weiter und weiter und weiter. Und das auch im Kopf zu haben, wir müssen immer weiter so spielen, auch wenn es ein Spiel mal gewonnen ist, weil es halt noch weitere Spiele gibt und ja, eben so ein Playoff-Run halt kein Sprint ist, ne, sondern ein Marathon. Ne?
Absolut, absolut. Aber ich glaube, das ist wirklich auch der entscheidende Punkt in dieser Serie, weil Florida spielt einen wahnsinnigen Vorcheck. Also natürlich sind sie definitiv beste Mannschaft der Welt, aber das liegt natürlich nicht nur daran, dass sie wirklich so eine starke Verteidigung haben, die sie haben, und nicht so einen starken Torwart haben, den sie haben, sondern das liegt vor allen Dingen daran, dass sie ja so viel in der Entstehung des Gegners durch ihren Vorcheck schon verhindern, dass sie halt gar nicht erst in die Defensive reingedrückt werden. Und ja, Edmonton hat eine sehr mobile Verteidigung, eine sehr schnelle Verteidigung, die kann sehr gut den ersten Pass spielen, aber wenn die das nicht hinkriegt, dann haben die Oilers ein Riesenproblem. Und ich sage dir, das Spiel wird, oder die ganze Serie wird dadurch entschieden, wie es Edmonton schafft oder ob es Edmonton schafft, diesen Vorcheck auszuhebeln und dann selber in die Offensive zu kommen. Weil wenn Edmonton diesen Vorcheck einmal überspielt, dann, glaube ich, haben sie eine Riesenchance, weil sie vorne dann so dermaßen wirbeln können. Aber die Frage ist, kommen sie so, wie sie das gewohnt sind, kontrolliert mit Tempo hinten raus? Das ist die entscheidende Frage für mich in dieser Serie.
Ja, und da sind einerseits die Verteidiger natürlich gefragt, auf Oilers Seite, andererseits natürlich auch Spieler wie McDavid und Dreisaitl, die supporten müssen, die die Scheibe da hinten rausbringen können. Und wenn du natürlich den Vorcheck da mal, die zwei, drei Mann, die da draufgehen bei den Panthers, wenn du das umspielt hast, dann hast du natürlich Platz und dann können die Oilers auch ihr Spiel aufziehen, dass sie gut können und mit Tempo da einfach versuchen, ja, dann Florida auszuhebeln. Ist das so aktuell das Hauptkriterium einer guten Mannschaft? Ich meine, wir sind in der besten Liga der Welt, das ist das Finale. Florida ist die beste Mannschaft der letzten Jahre, weil sie sind der Titelverteidiger und sind jetzt zum dritten Mal in Serie.
Ja, dreimal schon.
Im Finale, genau. Also ist das aktuell das Entscheidende, wie du wirklich Druck machst im gegnerischen Drittel? Wir hatten jahrelang taktisch gesehen immer wieder darüber diskutiert, okay, controlled breakouts, controlled zone entries mit der Scheibe am Schläger. Florida spielt halt schon auch anders.
Oder wie Pittsburgh vor so 10, 15 Jahren, diese ganzen
Umschaltspiel.
Ziemlich genau vor 10 Jahren, diese ganzen Umschaltgeschichten, ne, mit Puck erobern und direkt in die andere Richtung gehen. Also ich weiß nicht, ob das ist jetzt entscheidend ist, aber ich finde, bei den beiden Mannschaften ist das entscheidend. Es ist halt eine Frage der Taktik und wie die grundsätzlich spielen oder was gerade so en vogue ist, weil ja oft das immer dann kopiert wird, was der Meister macht, machen in der nächsten Saison dann irgendwie drei Viertel der anderen Mannschaften auch, wenn sie es denn können. Ne? Also sie versuchen zumindest, aber du brauchst auch das richtige Personal, einen richtigen Trainer dafür. Ne? Aber ich glaube, zumindest speziell in der Serie ist es für mich die entscheidende Frage, wie kommt Edmonton aus dem Vorcheck oder wie umspielen die den Vorcheck der Panthers? Ja.
Rob Brind'Amour wurde ja gefragt nach dem Aus im Halbfinale, wieder mal die Hurricanes da eben kurz vor dem Finale gescheitert, ob sie irgendwie die Spielweise ändern müssen, weil natürlich die Hurricanes eigentlich schon länger für dieses Forechecking, ja, für dieses einfache Spiel, Scheibe tief, Forechecken und dann eben schnelle Tore schießen, dafür stehen. Und dann hat er auch geantwortet, also das ist halt einfach das Eishockey, was zurzeit gespielt wird. Und sie, also die Florida Panthers, haben das von den Hurricanes übernommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie es jetzt komplett kopiert haben, sondern die haben natürlich auch ihre Spielweise entwickelt. Aber er hat gesagt, sie machen es einfach nochmal ein Stück besser als die Hurricanes. Und das war für ihn der Unterschied dann in dieser Halbfinalserie. Und insofern ist das halt einfach die große Stärke der Florida Panthers. Und natürlich die Erfahrung und einfach Leute in der Kabine zu haben, die wissen, wie es geht, die gewonnen haben. Und zwar ja jetzt nicht nur mit den Panthers, Marchand haben wir auch schon angesprochen, ist zwar ein bisschen her natürlich mit dem Boston Bruins, das war 2011, das war am Anfang seiner Karriere, jetzt ist er wieder im Finale mit den Florida Panthers, eher ja zum Ende seiner Karriere hin. Aber das hat ja auch Nico Sturm vor ein paar Wochen angesprochen, dass das einfach das Spezielle ist bei den Florida Panthers.
Hier merkt man einfach, dass der Spaßfaktor vom Gewinnen herkommt. Man merkt hier, dass die Spieler individuell natürlich extrem weit sind in ihrer Karriere, in ihren Routinen, wie man sich vorbereitet auf Trainings, auf Spiel. Und man merkt sie natürlich auch, dass es jetzt gleich in den April geht, Leute schon sehr, sehr konzentriert sind, dass jetzt hier nicht irgendwie Halligalli gemacht wird im Training. Und man merkt einfach, dass die Playoffs um die Ecke stehen und dass nicht mehr viel Zeit ist bis dahin. Und man natürlich jetzt auch wichtige Spiele hat, also jedes Spiel, das wir eigentlich noch haben bis zum Ende, ist gegen Mannschaften, die Playoffs noch irgendwo mitspielen. Wir spielen um die um einen Top-Platz in der Division mit. Und das ist einfach Das ist einfach ein anderes Arbeitsumfeld, eine andere Umgebung, als um nichts zu spielen und jeden Tag ins Training zu kommen und zu wissen, ich mache das eigentlich jetzt im Moment nur, damit ich ein besserer Eishockeyspieler werde, aber wir haben keine Chance mehr, um irgendwie in die Playoffs mitzuspielen. Und das ist einfach ein anderes Arbeitsumfeld. Das macht dich ja auch besser als Sportler, in einer kompetitiven Umgebung ständig jeden Tag zu sein. Das ist ja das, was ich damals auch in Colorado gesagt habe. Nach jedem Training bin ich gefühlt rausgegangen und hatte das Gefühl, ich bin besser geworden als Spieler, weil ich mit Leuten wie McKinnon und McCarr auf dem Eis war, weil die dich einfach pushen jeden Tag. Die haben einen bestimmten Standard, den sie für sich und für ihre Mitspieler haben. Und genauso ist es hier auch. Da ist einfach eine andere Erwartungshaltung da und das macht dich einfach besser als Sportler.
Ja, also ihr habt natürlich jetzt an den Zeitbezügen gehört, dass das auch schon vor den Playoffs war und noch ein paar Wochen vor den Playoffs. Das war kurz nachdem Sturm nach Florida gewechselt war. Aber ich finde es trotzdem auch jetzt noch interessant, weil du dann natürlich bei ihm noch so gemerkt hast, er steht noch unter diesem Eindruck dieser Zeit in San Jose. Und jetzt kommt er in ein völlig anderes Umfeld, eine ganz andere Kabine rein und merkt das natürlich dann umso mehr, diesen Unterschied. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das mittlerweile geändert hat. Also es ist ja eher wahrscheinlich noch konzentrierter, noch fokussierter geworden in den letzten Wochen in den Playoffs. Und wie er richtig sagt, da sind halt auch die entscheidenden Leute. Also erstens Leute, die natürlich lang gewonnen haben oder viel gewonnen haben, auch mit Nationalmannschaften, mit ihren Vereinsteams, was auch immer. Aber halt auch Leute, die schon sehr lang dabei sind, ne? Und die einfach nicht schlechter werden. Also gucken wir allein so einen Barkov an, den haben wir so gar nicht wirklich erwähnt. Also der ist ja nicht umsonst gestern wieder mit der Selke Trophy ausgezeichnet worden. Der beste Defensivstürmer der Welt. Ne? Und das wird auch ein heißes Duell. Wie kann Barkov McDavid klein halten? Weil vergangenes Jahr in den Playoffs im Finale war es ja genauso. Da haben die beiden ja, ich habe es gestern noch beim PDO-Cast, da haben wir, glaube ich, die Zahl gesagt, die haben irgendwie 45 Minuten ungefähr 5 gegen 5 Eiszeit gehabt. Und es ist genau ein Tor gefallen auf jeder Seite. Also Barkov hat es wirklich geschafft, McDavid mehr oder weniger kalt zu stellen. Klar, wenn McDavid dann gegen andere Reihen gespielt hat, hat er irgendwie 6-1 gewonnen oder sowas. Aber es wird natürlich die Riesenaufgabe für die Panthers sein, dass man es immer schafft, Barkov gegen McDavid zu stellen. Andererseits versuchen die Oilers natürlich, McDavid irgendwie von Barkov wegzuhalten und dann wahrscheinlich drei Seiten gegen den zu stellen, der dieses Jahr ja auch enorm besser geworden ist, letztes Jahr schon, was seine Defensive angeht, allein in der zweiten Runde, wie er da die Jack-Eichel-Reihe kaltgestellt hat. Das wollen natürlich die Oilers jetzt. Und ich glaube, dass der Heimvorteil mit dem letzten Wechsel dieses Jahr auch sehr, sehr wichtig wird.
Dann hast du bei den Panthers halt aber auch eine zweite Reihe Center, Sam Bennett, der den Playoffs einfach noch einmal auftritt, manchmal überzieht. Also ich mag diese Cheap Shots überhaupt nicht. Also das ist auch was ich an dem kritisiere und was mir nicht gefällt. Und ich glaube, er könnte genauso erfolgreich spielen, wenn er das ein bisschen zurücknehmen würde und natürlich hart spielen würde, aber einfach nicht unfair und nicht ja wirklich so, dass er Gegenspieler verletzt. Aber das Bennett da als Center momentan in der zweiten Reihe mit, also die erste Reihe ist momentan bei den Panthers Barkov, Rodriguez und Sam Reinhardt. Und dann hast du Bennett halt mit Verhaeghe und Tkachuk und Verhaeghe
auch kurz mal zur
Bilanz von Verhaeghe in den Playoffs in seiner Karriere 3-mal schon das entscheidende Tor in der Serie geschossen, 12 Game Winner insgesamt, 5-mal in der Overtime den Game Winner geschossen.
Krass.
Das ist einfach, der da nochmal auftritt. Sam Bennett jetzt auch letztes Vertragsjahr, da wird jetzt auch diskutiert, ist das irgendwo ein First-Line-Center? Nein, wahrscheinlich nicht, aber in einem guten Team natürlich trotzdem noch ein überragender zweite Reihe-Center. Und dann sind wir bei den X-Faktoren und dann schaue ich aber trotzdem auch auf diese Reihe bei den Florida Panthers mit Lundell, Luostarinen und Marchand, der dritte Reihe spielt bei den Panthers.
Das ist natürlich die beste dritte Reihe der Welt aktuell. Also ich meine, die haben alle zweistellig gepunktet und alleine, also die sind ja noch nicht die ganzen Playoffs zusammen, aber ich habe es mir extra bei Natural Stat Trick rausgesucht, wie die drei zusammen bei 5 gegen 5 gespielt haben. Als dritte Reihe stehen die bei 10-2 Toren, wenn die drei zusammen auf dem Eis sind. Also das ist nicht so schlecht, wenn du mit der ersten Reihe den besten Defensivstürmer der Welt hast, in der zweiten Reihe absolute Torjäger und die dritte Reihe bringt auch nochmal 10-2 Tore. Also dann wird es echt schwer für die Gegner.
Ja, wird es auf jeden Fall. Und in dieser dritten Reihe spielt ein gewisser Brad Marchand und ich habe es gesagt, der hat mit Boston schon den Stanley Cup gewonnen, der hat natürlich auch den World Cup of Hockey gewonnen mit Kanada in einer Reihe mit Sidney Crosby und auch über den hat Nico Sturm vor ein paar Wochen mal ein paar Worte verloren.
Ich glaube, dass das total interessant ist für so einen Spieler wie ihn, wenn er ist persönlich jetzt in einer komplett anderen Situation ist. Ich glaube, dass er auch sich jetzt einfach freut, mal nur Eishockey spielen zu können. Ja, also die Mannschaft hier ist so erfahren, hat so viele Führungsspieler, dass er da, sage ich mal, ein Teil dessen, was ihn als Eishockeyspieler jeden Tag beschäftigt, sag ich mal, abgeben kann an die anderen Spieler und einfach mal nur das Eishockeyspielen genießen kann. Ich glaube, für ihn als älteren Spieler, der in den letzten Jahren so viel Verantwortung getragen hat in Boston, ich glaube, dass ihm das einfach auch unglaublich Spaß machen wird. Ich glaube, darauf freut er sich einfach am meisten. Und abgesehen davon ist er einfach auch irgendwo ein witziger Typ und macht gern, witzelt gern rum auch mit den Jungs und ist einfach so ein Spieler. Man mag einfach nicht gegen ihn zu spielen, aber trotzdem will ihn dann am Ende des Tages irgendwo jeder in der Mannschaft haben. Und ich glaube, wie gesagt, für ihn freut er sich einfach, das jetzt einfach zu genießen und einfach nur Eishockey zu spielen.
Ja. Ja, ist aber so ganz Eishockey spielt er ja nicht nur. Also er ist ja auch für den einen oder anderen markigen Spruch gut, also gerade auch in Richtung Toronto, dass er so gesagt hat, ja, ich war als Kind ja schon Toronto-Fan und sowas, ne, nach der Serie und so. Ne. Also er stichelt natürlich immer so ein bisschen gern, aber er zeigt ja auch auf dem Eis. Er ist ja keiner, der jetzt nur eine große Klappe hat, ne, sondern er ist auch stark. Er hat 4 Tore, 10 Vorlagen als Drittreihenspieler, geht auf jeden Fall schlechter. Und natürlich ist er auch ein guter Vorchecker und er ist natürlich auch so ein Spieler, der dich zur Weißglut bringt. Und da haben sie auch noch Matthew Tkachuk, ne. Also das sind natürlich Leute, die können dich über so eine Serie so dermaßen nerven. Und auch das wird ein entscheidender Punkt sein. Wie schaffen es die Oilers, da wirklich die Ruhe zu bewahren? Wenn du irgendwie mal ein Spiel zurückliegst und im Spiel vielleicht noch 3-0 und dann fährt der Tkachuk bei dir an der Bank vorbei oder nach dem Pfiff gibt dir dann nochmal so einen kleinen Cheap-Shot oder der labert dich voll auf der Bank oder vor dem Bulli oder sowas. Ne? Und da kommt auch Marchand und lacht dich aus oder so. Also das, diese ganzen Psychospielchen, ne? Die hat natürlich Florida auch komplett drauf.
Ja, wobei du musst da das auch irgendwie ein bisschen mitgehen, ein bisschen dagegen halten und darfst dich trotzdem nicht provozieren lassen. Das ist, glaube ich, das Schwierige. Also du kannst jetzt nicht einfach sagen, ja, ist mir alles egal, weil der erste Wechsel bei den Florida Panthers wird sein, die versuchen irgendwie die Scheibe auf Skinner zu bekommen und dann irgendwie 7 Leute am besten, wenn es irgendwie geht, dann aufs Tor sich fallen lassen, zufällig. Ja? Also, ja, 7 ja, geht natürlich nicht, ist bewusst übertrieben, aber so läuft es halt. Also weißt du schon, vielleicht schießt da einer aus der neutralen Zone einfach einen Schlagschuss in Richtung Skinner und 2, 3 brennen hinterher und sagen, oh, da war doch die Scheibe noch frei. Ja, und dann geht's da schon mal los. Und dann musst du auch von eurer Seite da trotzdem irgendwie körperlich dagegen halten und ihnen auch zeigen, dass du das nicht gefallen lässt. Und andererseits darfst du nicht provozieren lassen. Das ist natürlich gegen gerade so Typen wie Marchand und Tkachuk natürlich.
Ich sag mal so, die Oilers haben natürlich auch ein paar heiße Kandidaten. So ein Corey Perry kann dir richtig auf den Sack gehen. Ne? So ein Evander Kane, ich glaube so Matthias
Ekholm. Hey, Perry mit 40 Jahren, aber nicht nur, dass der irgendwie provoziert. 7 Tore hat er gemacht. Ja? Ist mit 3 Sattel der beste Torjäger bei den Oilers.
Ja, ist schon krass mit 40, muss man schon sagen. Aber wie gesagt, der kann auch assi sein. Evander Kane kann assi sein. Wie gesagt, Ekholm, der weiß auch, wie es geht. Und ja, ich glaube auch so ein 3-Sattel, ne? Der ist jetzt nicht der große Checker oder der große Trash-Talker, aber ich glaube, der kann dich auch ein bisschen böse machen. Ne? Ja.
Wir haben jetzt bei den Panthers über die Tiefe gesprochen, auch namentlich über die Tiefe gesprochen. Bei den Oilers natürlich geht es viel um McDavid und Dreisaitl, aber auch zum Beispiel Nugent Hopkins punktet sehr, sehr gut, profitiert natürlich von den anderen beiden oder macht auch Punkte in Überzahl, aber nicht nur. Ja, ist natürlich jetzt profitiert vielleicht dann auch beim 5 gegen 5 von Connor McDavid, aber du brauchst natürlich da auch weitere Spieler, die eben dir Punkte machen. Irgendwie wird es wahrscheinlich dann doch von den Topspielern entschieden, aber vielleicht bei einem engen Spiel irgendwie einen Torschützen, den du so nicht auf dem Zettel hattest, ja, das bringt dir normalerweise dann in solchen engen Duellen auch was.
Ja, wer hat, finde ich, die bessere Abwehr eigentlich? Also ich meine, wenn wir mal Florida gucken, Ekblatt, dessen Vertrag ja auch ausläuft, und Forsling, dahinter Jones und Mikula, Kulikov, Schmidt, ist schon extrem heiß, muss man sagen, ne? Was jetzt die da haben. Ich meine, die hatten jetzt über Jahre natürlich eine starke Abwehr, haben wir letztes Jahr auch schon drüber gesprochen, wo sie sogar Leute verloren haben, aber trotzdem natürlich auch allein schon mit dem Thash Jones dann stark kompensiert. Aber ich sag mal so, also wir haben gerade eben schon mal kurz über die Abwehr der Oilers gesprochen, die ja sehr mobil ist und sehr schnell und einen guten ersten Pass spielt. Also die ist jetzt auch nicht unbedingt schlechter geworden, oder? Also was so ein Evan Bouchard da spielt, ist absolute Weltklasse. Und das finde ich nicht nur offensiv. Daneben halt Ekholm, wer jetzt wieder fit ist, ne? Kulak hat sich gemacht. Daniel Nurse sieht auf einmal wieder ganz gut aus. Und vielleicht nicht wie ein 9, noch was Millionen Mann, aber trotzdem wieder ganz gut. Und dann halt Wallman und Klingberg, ne? Also ich finde, die müssen sich auch nicht verstecken, oder?
Nee, also gerade bei der Abwehr sehe ich fast einen Putt, würde ich sagen.
Ja.
Im Sturm haben wir jetzt auch beide gegenübergestellt, da finde ich es halt interessant. Also der Barkov-Faktor auf jeden Fall, also Barkov gegen also McDavid und Dreisaitl. Ja, in der Spitze, was die offensive Qualität ist, anbelangt, ist Edmonton besser, ja. Aber wir haben über die dritte Reihe gesprochen bei den Florida Panthers, die eben auch punktet. Wir haben über die Spielweise gesprochen, die eben alle verinnerlicht haben, die auch Edmonton wehtun kann. Ja, und dann haben wir halt noch die Torwartposition, wo Skinner natürlich überragend spielt jetzt zurzeit. Aber wir halt auch wissen, kann dann auch mal wieder runtergehen und nicht nur für ein Spiel. Ja, also ist einfach, da sind die Ausschläge einfach sehr, sehr hoch. Und bei Bobrovsky, auch der hat diese Phase ja jahrelang durchlaufen, wo alle gesagt haben, ja gut, ist ein super Regular-Season-Torwart, aber in den Playoffs halt nicht. Und jetzt hat er einen Stanley Cup gewonnen und halt natürlich auch seinen Vertrag dadurch gerechtfertigt. Aber auf dem Papier würde ich da Vorteil Florida sehen, vor allem,
ja, ich auch.
Weil ich würde sagen, auch das ist ja noch eine Frage, die wir klären müssen, denke ich. Bei wem liegt der größere Druck? Und wenn wir bei Einzelspielern schauen, dann liegt natürlich der größte Druck, denke ich, in dieser Serie bei Connor McDavid.
Absolut.
Und dann an zwei, würde ich fast sagen, also kannst du tatsächlich sagen, da kommt Dreisaitl da mit dazu, ne? Also weil die beiden ja eh in einem Atemzug oft genannt werden.
Ja.
Aber dann liegt der Druck auch bei Skinner. Auf jeden Fall ist er wahrscheinlich in den Top 5, wo ich jetzt hinschauen werde und sagen werde, okay, was macht der? Wie spielt der? Ne? Und das ist die Frage, wie er mit diesem Druck umgeht.
Naja, die große Frage ist aber auch, ob der Druck noch, also klar ist der groß, aber ob der ihn noch so stört wie vergangenes Jahr. Also Dreisaitl hat ja gestern, heute, wann auch immer das Zitat gefallen ist, gesagt, dass sie natürlich schon sehr gelernt hätten aus dem Vorjahr, dass sie jetzt nichts mehr überraschen kann, dass sie in dieser Situation schon mal waren. Und klar, es hört sich immer so phrasig an, aber es ist ja wirklich so. Ich glaube, vergangenes Jahr, zum allerersten Mal im Finale, der Riesenhype, alles, was da abseits der Eisfläche passiert, ist natürlich dann auch riesig und kann dich vielleicht, auch wenn du es gar nicht willst und du immer denkst, ja, ich bin fokussiert, kann es glaube ich trotzdem sein, dass sie das so ein bisschen ablenkt. Aber jetzt, glaube ich, haben die das alles schon mal erlebt. Das ist das zweite Mal. Das ist alles nicht mehr neu und aufregend. Also aufregend schon, aber nicht mehr neu. Ich glaube, da sind sie schon besser geworden. Das könnte ich mir auch bei Skinner vorstellen. Dreisaitl wiederum, ich finde, der hat auch einen persönlichen Druck. Weil erinnern wir uns mal, vergangene Saison, da war er nicht mehr fit. Also spätestens in dieser Halbfinalserie gegen Vancouver ist er ja mehrmals so attackiert worden und war einfach nicht mehr wirklich da und konnte seine eigene Reihe auch gar nicht mehr so wirklich anfühlen. Hat ja auch nur 3 Scorerpunkte in der Finalserie gemacht, kein einziges Tor gemacht. Da war er selbst ja auch sehr enttäuscht. Es hat ihm keinen Vorwurf gemacht, weil er augenscheinlich verletzt war. Aber ist ja im Endeffekt egal, warum er die Punkte nicht macht. Und dieses Jahr, finde ich, ist auch die Finalserie von Leon Dreisaitl. Er ist der Top-Torjäger in der Hauptrunde gewesen. Er ist in der Diskussion für die Hart Trophy. Klar, Conn Smythe wird, wer Edmonton gewinnt, wahrscheinlich wieder McDavid holen, aber auch trotzdem ist er ja ein ganz wichtiger Mann, hat ja auch entscheidende Tore in der Verlängerung gemacht und sowas. Ne? Also ich finde, auf ihm lastet jetzt auch Druck.
Ja, das stimmt natürlich. Da sind wir dann aber, wenn wir Einzelspieler rausgreifen, auf jeden Fall immer bei Edmonton. Also bei Florida fällt mir jetzt so schnell keiner ein. Klar, du willst natürlich das Finale jetzt nicht verlieren. Also kannst jetzt auch nicht sagen, die haben nichts zu verlieren. Ganz auf jeden Fall haben die schon was zu verlieren. Und ja, vor allem sind da auch,
wenn sie nochmal da reinkommen, ne?
Genau, und vor allem sind da auch Spieler dabei, die eben letztes Jahr noch nicht mit dabei waren und eben den Stanley Cup gewonnen haben.
Und andere, die abhauen, vielleicht im Sommer, ne?
Genau, ja. Und letzte Chance vielleicht mit diesem Team auf jeden Fall. Und auch so Spieler wie Marchand, die jetzt ja jahrelang auf hohem Niveau gespielt haben, aber die letzten Jahre mit den Boston Bruins waren jetzt auch nicht mehr so erfolgreich für Marchand, also als Team, für das Team der Boston Bruins. Ja. Und insofern ist es auch nicht so, dass die nichts zu verlieren haben, aber wenn wir auf Einzelspieler schauen, ich bin trotzdem noch bei Connor McDavid, weil das einfach der stärkste Spieler, der größte Spieler dieser Generation ist, und wenn du die noch mit dazu nimmst, die jetzt immer noch spielen, mit einem Crosby, mit einem Ovechkin, ja, mit einem McKinnon, die haben alle schon den Stanley Cup gewonnen jetzt, und gut, Matthews zum Beispiel auch noch nicht mit den Toronto Maple Leafs, aber McDavid, ja, jagt dem halt schon die ganze Karriere hinterher. Es gibt jetzt Leute, die schon sagen, okay, ist das, also hat er seinen Peak schon erreicht? Würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, dass der schon, naja, ich glaube, dass er ihn erreicht hat, aber dass er schon ziemlich lang da eben auch drauf ist.
Eben, und dass er nicht schlechter wird.
Genau, und dass trotzdem noch einer ist.
Kein spitzer Berg, wo man irgendwie runtergeht, sondern ist irgendwie hochgelatscht aufs Plateau und geht da jetzt einfach weiter geradeaus. Ne?
Hochplateau erreicht und ist aber auch noch ein paar Kilometer lang, dieses Hochplateau.
Ja, ich absolut. Ich meine, guck dir das mal an, der hat jetzt wieder 6 Tore, 20 Vorlagen, schon wieder Topscorer. Und wenn wir uns auch andere Werte angucken, alles, was so Expected Goals und Corsi und Großchancen ist, alles über 60%. Also es ist ja wirklich so, wenn der auf dem Eis steht, dann geht's nach vorne. Natürlich erlebt er auch mal ein Gegentor, natürlich macht er auch mal einen Fehler. Aber im Grunde genommen weißt du, über einen längeren Zeitpunkt eines Spiels, Zeitraum eines Spiels und erst recht einer Serie, wird der mehr Gutes als Schlechtes machen. Und der wird wahrscheinlich das meiste Gute von allen machen, weil er halt der beste Spieler der Welt ist. Aber auch Dreisaitl, wenn wir allein mal gucken, was der auch defensiv macht. Ne? Also habe ich mir auch eben angeguckt, der hat 13 Takeaways. Das ist der beste Wert aller Stürmer. Kein anderer Stürmer in den kompletten Playoffs klaut den Gegnern so auf den Puck wie Leon Dreiseitel, weil er halt defensiv sich enorm gesteigert hat. Und das sagt er ja seit Jahren, dass ihm das so wichtig ist, dass ihm diese ganzen Punkte und Trophäen gar nicht mehr so wichtig seien. Gut, das hindert ihn trotzdem nicht daran, immer wieder 50 Tore und 100 Punkte zu machen. Und er ist ja jetzt auch wieder auf Rang 2. Ne? Ist ja nicht so, als wäre er irgendwie jetzt ein reiner Defensivstürmer geworden und wäre irgendwie Platz 25 in der Scorer. Bisher ist ja noch Zweiter hinter McDavid. Ne? Aber halt defensiv enorm besser geworden. Ja, und es ist genau das, was die Oilers auch brauchen von den beiden. Die beiden brauchen die beiden in absoluter Topform und der Rest muss halt so weiter spielen wie bislang.
Ja, aber das hast du ja auch schon gesagt, dass Leon Dreiseitel eben jetzt auch weiß, was nötig ist und du weißt, oder es wird er ja vorher schon gesagt, es wird ihm ja schon jahrelang gesagt oder Coaches haben sie ihm gesagt und er weiß es ja auch schon seit Jahren, aber ich glaube, du musst dann einfach auch mal in der Situation gewesen zu sein, das zu erleben und dann vielleicht doch nochmal Nuancen an deinem Spiel anzupassen oder vielleicht ist auch mal mehr als eine Nuance, aber dann zu sehen, okay, das so geht's nicht, also muss ich es ein bisschen anders machen. Also besser werden in dem Sinn kann er nicht mehr, genauso wie McDavid. Ne? Das also, was spielerisch ausgereift sind die beiden. Aber natürlich kannst du dein Spiel noch ein bisschen adaptieren und wenn es auch nur in manchen Situationen ist und für ein paar Wechsel und vielleicht mal einen kürzeren Wechsel und vielleicht mal eine Entscheidung cleverer zu treffen.
Vielleicht dann nicht den Schritt mitzugehen oder spekulieren, sondern eher den Gegner halten in der eigenen Zone und sowas. Ne? Dann machst du vielleicht in einen Punkt weniger, aber du kriegst halt auch vielleicht 2-3 Gegentore weniger. Und im Endeffekt ist das halt wichtiger.
Sollen wir noch ein paar Zahlen gegenüberstellen? Ich habe die erste wichtigste, habe ich natürlich hier. 4.089 Kilometer sind das. Und wir sind froh, dass wir nicht in Nordamerika sind, jetzt immer hin und her fliegen müssen, sondern dass wir uns das Ganze zu Hause anschauen können und dann hier über Zoom drüber sprechen. Nee, das war ja letztes Jahr auch schon Thema, dass über 4.000 Kilometer die beiden Städte auseinander sind. Also Reisestrapazen, naja, setze ich einen Flieger, weiß ich jetzt nicht, ob da also der Unterschied so größer ist, ob das jetzt Edmonton ist oder ob es halt, was ich dann Toronto wäre oder das von mir so.
Boah, ich glaube, es nervt schon. Also klar, die müssen jetzt nicht Linie fliegen und irgendwo umsteigen und da 3 Stunden auf ihren Anschlussflug warten, dann nehmen natürlich Privatjet und brettern durch und sowas, ist auch klar. Aber trotzdem, ich glaube, das schlaucht schon. Ich weiß noch nicht, ob es irgendwie ein Nachteil ist, weil die Panthers werden jetzt auch früh genug angekommen sein in Edmonton und ab da ist es ja für beide Mannschaften der gleiche Weg, ne? Deswegen. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich ein Nachteil ist, aber ich glaube, dass es trotzdem schon schlaucht. Weil du bist ja eh schon 10 oder 100.000 Kilometer unterwegs in so einer Saison, gerade in Playoffs mit den Spielen alle 2 Tage. Und das jetzt nochmal in den Playoffs haben, im Finale haben. Wobei andererseits, ich fand es echt gut von der NHL, dass es ein bisschen Pause gab. Natürlich, weil lag auch daran, dass die Serien so früh vorbei waren. Wenn die jetzt ein 7. Spiel gegangen wären, beide, die Halbfinals sind, wäre natürlich weniger Pause gewesen. Aber ich finde, der Körper kann jetzt eigentlich nicht so der Riesenfaktor aktuell sein, weil mit fast einer Woche Pause zwischen Halbfinale und Finale konnten sich beide auch echt ein Stück weit erholen.
Und Toronto statt Edmonton war natürlich ein Blödsinn von mir, weil das geht natürlich nicht, ne? Dass Florida gegen Toronto im Finale spielt.
Ja, weil es ging
nicht. Genau, lass irgendwie, was ich, lass Winnipeg sein oder egal. Beide fast den identischen Rekord, also die Panthers sind 12-5, weil sie eben diese 7-Spiele-Serie hatten gegen die Maple Leafs, die Oilers sind 12-4. Die Oilers haben die etwas bessere Offensive, wobei die von den Panthers auch nicht schlecht ist, also die Oilers über 4 Tore geschossen pro Spiel, die Panthers 3,88, die Panthers haben eine richtig gute Defensive mit 2,29 Gegentoren pro Spiel.
Beste der Welt.
Ja, genau, die beste der Welt. Powerplay, Oilers Vorteil, 30% gegenüber 23,2% bei den Panthers, aber halt auch ein ganz klarer Vorteil für die Panthers beim Penalty Killing. Und das ist schon nochmal eine Zahl mit 66% Penalty Killing von den Oilers in diesen Playoffs. Logisch, jetzt auch von Serie zu Serie, da
in der Defensive Spiel, besser. Wo du drei Unterzeittore kassierst oder Überzeittore kassierst. Ne?
Aber trotzdem müssen wir auch auf die Special Teams schauen. Ne?
Ja.
Also Special Teams werden natürlich wichtig werden. Und Fangquoten gegenübergestellt, da auch die Panthers ein bisschen besser mit 90,5%, die Oilers 89,6%. Auch da, muss man sagen, waren einfach brutale Ausrutscher dabei mit den Spielen, wo sie zum Beispiel 6 Gegentore kassiert haben gegen die Kings zu Beginn der Serie, die wir schon angesprochen haben.
Ja, aber sonst, es ist schon ziemlich ausgeglichen. Also auch jetzt, es war ja auch in der Hauptrunde schon so. Also ja, die sind beide nicht weit oben gelandet, klar. Aber auch da gehörten sie ja schon so, was diese anderen Statistiken angeht, wie Puckbesitz, Torschütze, Expected Goals und so, gehörten die auch immer zu den Top-Teams. Sie haben dann vielleicht manchmal schlechter gepunktet, als sie eigentlich gespielt hatten, aber sie gehörten ja da auch absolut oben ins Regal. Und das gehören sie jetzt in den Playoffs auch. Und da gibt es auch nicht die Riesenausreißer. Da hat der mal 2-3% mehr. Und dann bei einer anderen Statistik hat der mal 2-3% mehr. Aber im Grunde genommen ist das schon alles sehr, sehr ausgeglichen und einfach sehr, sehr stark.
Bleibt uns noch, euch viel Spaß zu wünschen bei dieser Finalserie. Leon Dreisaitl wird auf jeden Fall eine entscheidende Rolle einnehmen bei den Edmonton Oilers. Welche Rolle Nico Sturm, der den Stanley Cup ja schon gewonnen hat mit den Colorado Avalanche 2022, einnehmen wird, wissen wir nicht. Er war jetzt in den Playoffs nicht so der große Faktor. Kann sich aber relativ schnell ändern in so einer Serie. Vielleicht mal eine Verletzung, vielleicht auch was dem Trainer nicht so gefällt. Und dann ist er wieder da. Insofern kann es durchaus passieren, dass dann mal es Bulli gibt und Nico Sturm den gegen Leon Dreisaitl nimmt. Ist gar nicht so unwahrscheinlich, wenn sie dann eben beide spielen. Genau. Absolut. Und dann freuen wir uns auf dieses finale Rematch zwischen den Edmonton Oilers und den Florida Panthers. Wir sprechen natürlich nach dieser Finalserie nochmal ausführlich über das Ganze hier in diesem Podcast, aber wir sprechen auch täglich über das, was passiert, oder fast täglich an allen Wochentagen in den 10 Minuten Eishockey. Also wenn ihr es nicht erwarten könnt, uns wiederzuhören zum Thema Eishockey, dann morgen schon wieder am Mittwoch Bernd Schwickerath mit den 10 Minuten Eishockey, da haben wir Geschichte, und dann schauen wir natürlich am Donnerstag in den 10 Minuten Eishockey auf das erste Finale zwischen den Oilers und den Panthers. Das Ganze könnt ihr abonnieren über steady.de/bisselhockey, und nicht nur, dass ihr da extra Inhalte bekommt, eben wie diese 10 Minuten Eishockey und die Highlights der Eishockey-Woche, die Best of Seven in Textform, sondern ihr unterstützt damit auch einfach diesen Podcast, dieses Projekt, das natürlich weiterlaufen soll.
So ist es. Vielen Dank schon mal dafür.
Jawohl. Danke an dich, und ja, happy Stanley Cup Final.
Happy Final.